Österreich steht vor dem wohl größten politischen Umbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach den Nationalratswahlen im September 2024 sah es lange so aus, als würden sich die etablierten Parteien zusammenreißen, koalieren und eine Regierung bilden. Doch dann kam alles anders.
Ich denke schon, dass das zu einer massiven politischen Krise geführt hat und möglicherweise wirklich die schwierigste politische Situation, vielleicht drücken wir es so nochmal aus, seit 1945 ist.
Und in dieser Krise ist derjenige fast an seinem Ziel angelangt, um den es heute gehen soll. Herbert Kickl, Rechtspopulist und Chef der FPÖ und vermutlich der nächste Kanzler der Republik Österreich. Wie es dazu kam, was das für Österreich bedeuten würde und welche Lehren wir daraus in Deutschland ziehen können, hört ihr in der heutigen Folge von Schon gehört, dem neuen Nachrichtenpodcast der Augsburger Allgemeinen. Hier besprechen wir einmal in der Woche die wichtigsten Themen aus Bayern und der Welt. Im Endeffekt also alles, was uns bewegt. Mein Name ist Felix Gnoike. Die rechtspopulistische FPÖ stellt wohl erstmals den Kanzler. So sieht es jedenfalls aktuell aus. Darüber spreche ich heute mit unserem Österreich-Korrespondenten Werner Reisinger, der seit vielen Jahren für die Augsburger Allgemeine schreibt und sich bestens mit der Situation vor Ort auskennt. Er wohnt in Wien und ist heute bei uns im Podcast. Hallo Werner.
Hallo Felix, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind nach den Nationalratswahlen, mittlerweile sind es knapp über 120 Tage, seitdem das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Die FPÖ ist klarer Wahlsieger geworden, mit 28,8% wurde sie stärkste Partei. Aber bisher konnte sie das Ganze noch nicht in politische Verantwortung ummünzen, weil sie keinen Koalitionspartner gefunden hat. Es ist wie hier auch in Deutschland ehrlicherweise die AfD. Da wird die Zusammenarbeit ausgeschlossen. Das haben auch in Österreich die Parteien noch im Wahlkampf getan. Und so kam es dann also, dass sich ÖVP, SPÖ und NEOS zusammengetan haben und eine Regierung bilden wollten, die österreichische Ampel sozusagen. Und dann ist etwas passiert, das wir hier in Deutschland ehrlicherweise auch schon mal so ähnlich erlebt haben. Die Liberalen, die NEOS, haben die Gespräche platzen lassen. Lieber nicht regieren als falsch regieren, hieß es damals hier. Was war denn jetzt der Grund in Österreich?
Na, zum einen muss man sagen, dass zwar die NEOS die ersten waren, die den Verhandlungstisch verlassen haben, dass es allerdings auch seitens der anderen Parteien ganz große Dissonanzen untereinander gegeben hat. Zum Aus der NEOS ist vielleicht zu sagen, die haben sich als Partei, die halt bei den Wahlen 9% erreicht hat, doch relativ versteift auf bestimmte Projekte. Zumindest ist das, was kolportiert wird. Also sie wollten die Pensionen mehr oder weniger sozusagen kürzen. Sie wollten das Pensionsantrittsalter massiv erhöhen. Das ist etwas, das in Österreich sehr, sehr unpopulär ist. Und vor allem bei den Sozialdemokraten das sprichwörtliche rote Tuch. Also sie wollten kurz gesagt mit einem großen Reformwillen dieser Dreierkoalition den Stempel aufdrücken, haben dann, als sie kurzfristig vor diesem heiligen Dreikönigswochenende die Verhandlungen verlassen haben, auf einer Pressekonferenz massive Kritik am Verhalten der beiden anderen Parteien geübt. Sie haben eben gesagt, man sei in ganz alte, großkoalitionäre, gibst du mir, gebe ich dir, Muster zurückgekippt. Es sei mit diesen Parteien keinerlei Reformen zu machen, keinerlei wichtige Reformen.
Also so kam es, dass es keine österreichische Ampel gab. Es ist ja aber so, du hast es schon erwähnt, eine große Koalition, also in dem Fall SPÖ und ÖVP, hätte im Anschluss funktionieren können. Die Stimmen hätten gerade so ausgereicht. Warum hat das dann nicht funktioniert?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, dass es schon eigentlich mit einer ganz kleinen Gruppe innerhalb der ÖVP zu tun hat. Und das sind die Industriellen und die Wirtschaftstreibenden. Da gab es ja mehrere Personen, die schon eigentlich vor der Wahl oder vor allem dann direkt danach ganz klar gesagt haben, diese Dreierkoalition wollen wir eigentlich nicht. Da bekommen wir das nicht durch, was wir haben möchten. Und vor allem mit den Sozialdemokraten, die ja von einem doch relativ dezidiert linken Parteichef geführt werden, Andreas Babler, der sich auch stark für Umverteilungsmaßnahmen, Erbschaftssteuern, Vermögensteuern eingesetzt hat. Das wollte man seitens dieser Wirtschaftstreibenden und Industriellen halt einfach gar nicht. Die haben das auch relativ klar gesagt. Direkt nach der Wahl gab es auch Pressekonferenzen, wo man gesagt hat, man sollte einfach ganz ehrlich mit dem Parteichef der stärksten Partei einfach regieren, und das ist eben Herbert Kickl. Und so kam es halt auch dann dazu, dass mehr oder weniger in so einer handstreichartigen Bewegung diese Teile oder diese wenigen Personen es eben erreicht haben, dass die Parteiführung unter dem damaligen Bundeskanzler Nehammer einfach abtreten musste, also Nehammer abtreten musste, dieser Kurs verlassen wurde und man da eine 180-Grad-Wende hingelegt hat und dann plötzlich genau das ganz offen ermöglicht hatte, was man über Monate hinweg in vielen, vielen Pressestatements, Aussendungen, TV-Auftritten einfach ausgeschlossen hat, nämlich mit Herbert Kickl zu verhandeln. Das führte ganz ehrlich zu einem massiven Gesichtsverlust der ÖVP, zu einem massiven Verlust an Glaubwürdigkeit, und ich denke auch, dass das mit dieser Krise, in der Österreich jetzt steckt, diese politische Krise auch verursacht hat.
Du hast die aktuelle Situation, du hast es gerade schon gesagt, Krise genannt. In einem deiner Texte warst du sogar, finde ich, sehr drastisch, aber wahrscheinlich auch korrekt, und hast das Ganze, ich zitiere dich jetzt, die größte politische Krise seit 1945 genannt. Ist es wirklich so schlimm gerade?
Ich denke schon, dass das zu einer massiven politischen Krise geführt hat und möglicherweise wirklich die schwierigste politische Situation, vielleicht drücken wir es so nochmal aus, seit 1945 ist, und zwar aus folgendem Grund. Zum einen ist es eben dieser massive Glaubwürdigkeitsverlust der Konservativen, die eben immer gesagt haben, mit Kickl ganz sicher nicht. Sie haben zwar wohl gesagt, mit der FPÖ möglicherweise schon, aber mit Kickl ganz sicher nicht. Das hat die Verhandlungssituation eigentlich einzementiert, hat auch diese Dreiergespräche eigentlich dann als einzige Option ermöglicht. Die sind jetzt geplatzt. Jetzt verliert die ÖVP vollkommen ihr Gesicht, das natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Verhandlungsbasis mit anderen Parteien sozusagen hier Auswirkungen bringt, sondern auch vor der Wahlbevölkerung. Wenn jetzt die ÖVP in den laufenden Verhandlungen, man verhandelt ja schon seit einigen Wochen jetzt mit der FPÖ, dieses oder jenes sagt, das sei eine rote Linie, hier sei eine rote Linie, wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, glaubt das denen halt einfach jetzt niemand mehr. Und Krise auch deshalb, es ist ja noch möglich, dass diese Verhandlungen doch platzen. Was passiert dann? Passieren Neuwahlen? Muss man doch wieder zurück auf den Verhandlungstisch in einer Konstellation, die schon gescheitert ist? Also wir haben eigentlich zusammengefasst eine Situation, dass man eigentlich gegen Kickl kaum regieren kann, selbst wenn man es doch noch muss.
Und auch Bundespräsident Van der Bellen musste das einsehen, hat aber sichtlich damit gehadert, Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt. Ich habe mir diesen Schritt nicht leicht gemacht. Ich werde auch weiterhin darauf achten, dass die Prinzipien und Regeln unserer Verfassung korrekt beachtet und eingehalten werden.
Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ ja gar nicht komplett neu. In 5 Bundesländern regieren sie schon zusammen. Was ist denn jetzt bundespolitisch gesehen anders?
In einem Bundesland stellen sie sogar den Landeshauptmann. Das ist natürlich auch jetzt auf der Bundesebene massiver Rückenwind. Das heißt, man hat hier auf der Länderebene eine Basis, die man auch immer wieder, und das passiert auch schon in den Verhandlungen, in die Bundesgespräche mit einbringen kann. Das ist mal auf der österreichischen Ebene etwas, natürlich auch die Tatsache der wirklich schieren Stärke der FPÖ, die einfach auch klar gemacht hat, wir sind ganz klar der Gewinner und wir geben jetzt hier auch den Kurs vor. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind logischerweise vollkommen andere. Ich halte aber einen anderen Punkt noch für viel wichtiger, und das ist die internationale Rahmensituation. Wir haben in Europa, Mitteleuropa, Westeuropa mehrere Länder, die ganz klar rechtsautoritäre, rechtsnationalistische Regierungen haben. Das bedeutet, dass ein nach extrem rechts gekipptes Österreich eigentlich, ich sage es jetzt mal ins Unreine, niemanden mehr groß jucken würde. Möglicherweise ist das ja auch ein Grund, warum aus Brüssel und von der europäischen Ebene so wenig zu hören ist. Es haben sich einfach die Rahmenbedingungen vollkommen verändert und extrem rechte Parteien sind einfach, denke ich, nicht nur hier in Österreich normalisiert, sondern die sind halt einfach auch international normalisiert. Das bedeutet aber eben auch, dass diese internationale Rahmensituation halt sich gar nicht mehr auf das, was bei uns jetzt konkret verhandelt und dann politisch umgesetzt wird, eben auswirken wird.
Was ich an Kickl als Person und auch an seiner politischen Laufbahn so spannend finde, ist ja eigentlich die ganzen Krisen, die er schon überstanden hat und wieder zurückgekommen ist. Also unter Jörg Haider ist er in die Partei oder beziehungsweise in der Partei groß geworden, hat die Zeit unter Strache miterlebt und da eben auch eigentlich die größte FPÖ-Krise der vergangenen Jahre miterlebt, war sogar selber Teil davon. Er war Innenminister unter Sebastian Kurz, also von 2018 bis 2019. Er war also schon mal Teil einer Regierung und dann gab es den Ibiza-Skandal.
Mehr als 6 Stunden sprechen der heutige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus mit einer vermeintlich reichen Russin. Ein heimlich aufgenommenes Video wurde der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt. Der Lockvogel macht ein Angebot. Sie wolle Anteile der österreichischen Kronenzeitung übernehmen und der Freiheitlichen Partei Österreichs zu positiven Schlagzeilen verhelfen. Strache freut sich.
Und im Nachhinein ist die Regierung gescheitert. Aber zu dem Zeitpunkt war auch schon klar, große Teile der FPÖ stehen nach wie vor hinter Kickl. Also Strache wurde relativ schnell fallen gelassen, ist ja auch selber zurückgetreten. Aber Kickl hat da schon Unterstützung erfahren. Warum ist die innerhalb der Partei so groß?
Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich kein neues, ich sage jetzt mal, rechtspopulistisches Führungselement, keine rechtspopulistische Führungsfigur, die so funktioniert hat, wie Strache eben aufgedrängt hat. Kickl war immer so etwas wie das, wie soll ich sagen, das Rückgrat der Partei über lange Zeit. Er war der, der ideologisch viel vorgegeben hat. Er hat Wahlslogans entworfen, hat bei den Wahlkämpfen wesentlich mitgespielt. Also kurz gesagt, es gab halt einfach auch niemanden, der das sonst machen hätte können. Warum hat ihm das alles nicht geschadet, die Ibiza-Affäre? Naja, er war selber absolut nicht involviert. Das Ganze bekam halt zu 100% auch Strache ab. Zur Erinnerung, es war er, der in diesem Video zu sehen war, was aber dem Strache eigentlich politisch das sozusagen das Kreuz gebrochen hat. Das war eher diese Parteispendenaffäre, die nach Ibiza dann noch aufkam. Das war etwas, das nicht zu 100% mit der Ibiza-Affäre zu tun hat und was vielleicht auch in Deutschland nicht jeder so direkt mitbekommen hat. Es ging da darum, dass Strache halt Gelder aus der Partei für seinen doch recht üppigen privaten Lebenswandel abgezweigt hat. Und das ist etwas, was die FPÖ-Wähler ihrem Parteichef halt nicht verziehen haben. Kickl war von dem natürlich vollkommen unbenommen, konnte sich halt auch als jemand inszenieren, der dann sagt, ich habe mit dem all nichts zu tun. Strache trat zurück, Gudenus damals, der Vize, trat auch zurück, Kickl als jemand, der nichts damit zu tun hatte und als jemand, der immer im Hintergrund auch wesentlich die Fäden gezogen hat, hat übernommen. Und dann ist natürlich auch noch zu sagen, dass die ganzen Affären rund um Ibiza sich dann innerhalb kürzester Zeit eben durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eben zu einer ÖVP-Affäre ausgewachsen haben, weil man dann das angesehen hat, was Strache im Ibiza-Video über die ÖVP gesagt hat. Und da ging es dann eben los mit den Ermittlungen, die ja dann auch zum politischen vorläufigen politischen Ende von Sebastian Kurz geführt haben. Das heißt, man hat dann gar nicht mehr auf die FPÖ geschaut. Das darf man auch nicht vergessen.
Die FPÖ, beziehungsweise jetzt auch gerade Herbert Kickl, konnte vor allem die Corona-Krise für sich nutzen, konnte da eben gegen das, ich nenne es jetzt mal Establishment, wettern, etwas, das wir bei ganz vielen Rechtspopulisten auf der ganzen Welt sehen, was immer wieder funktioniert. Und da können wir auch mal in einen kurzen O-Ton reinhören, wie Kickl gegen das Establishment wettert und was er eben während des Wahlkampfes schon so von sich gegeben hat.
Das wird ein blauer Wirbelwind werden, der durch dieses Land fährt und der dann einmal ordentlich ausputzt bis in die letzten Enden dieser Republik. Das wird unser Konzept sein.
Also man merkt, Kickl hält sich auf jeden Fall nicht zurück mit drastischen Forderungen, drastischen Äußerungen. Und man muss sagen, jetzt aber seit die Koalitionsgespräche laufen, ist er doch relativ ruhig. Es gab, wie gesagt, diese eine halbstündige Rede, da hat er immer wieder von Zusammenhalt gesprochen, von ehrlichem Regieren. Das war ein Zitat von ihm, aber auch vom Wiederaufbau Österreichs. Er tut ja so, als wäre Österreich komplett in Schutt und Asche. Was meint er damit denn?
Ich würde mit diesen Ausdrücken vorsichtig umgehen und die mit Vorsicht genießen. Aber ich denke, das mit dem Wiederaufbau, das ist schon auch ein Signal an seine eigenen Wählerinnen und Wähler. Das ist ein recht, wie soll ich sagen, etwas verschleierter Ausdruck für all das, was er da vorhat. Und das ist ja auch in seinen Wahlprogrammen und auch sonst ja recht klar rauszulesen. Da geht es schon auch um einen massiven Umbau des Staates. Also er möchte wesentliche Änderungen, was die demokratische Struktur angeht. Also er möchte Instrumente einführen, um das Parlament aushebeln zu können, durch Volksentscheid, also die Regierung auszuhebeln, das Parlament zu umgehen. Er möchte die direkte Demokratie stärken. Das klingt jetzt mal auf das Erste ganz nett. Um was es aber eigentlich geht, ist irgendwie sozusagen dann auch wieder rechtspopulistische Themen auf dem Umweg irgendwo in den Diskurs einzuführen. Er droht ganz klar mit der Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, droht nicht nur damit, sagt, er macht das auch, er will einen Grundfunk statt einem Rundfunk, sagt er dann. Das heißt, dass er möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett zurückstutzen und dort auch die, Zitat, Gesinnungsjournalistinnen, das ist auch so ein typisch rechtsextremer Ausdruck, gerne beseitigen. Er droht auch den kritischen Medien, möchte umgekehrt eine Medienförderung einführen, die dann diese zahlreichen rechtsextremen Verschwörungskanäle, die ja auch massiv für die Freiheitlichen arbeiten, dann auch mit öffentlichen Geldern weiterfinanzieren oder noch stärker finanzieren. Also es gibt eine ganze Reihe an wirklich klar antidemokratischen Ansagen. Das wäre jetzt auch viel zu viel, das alles aufzuzählen. Und ich denke, dass er, wenn er so etwas sagt, ist das mehr ein Wink mit dem Zaunpfahl an seine eigenen Leute.
Da sind auf jeden Fall zu viele Sachen, um sie aufzuzählen. Aber in so 2, 3 wirklich harte rechtsextremistische Forderungen können wir noch mal kurz reinhören.
Eigentlich muss es unser Ziel sein, können Sie es so formulieren, den gesunden Kern des Asyls aus der faulen Frucht der Völkerwanderung herauszuschälen.
Die Erlösung ist in Sicht. Nehmen wir sie gemeinsam in die Zange. Ich habe schon so eine lange Fahndungsliste. Nehammer, Edstadler, Schallenberg, Kogler, Rauch, Wanted, Wanted. Ich möchte mit euch gemeinsam die Richtigen schützen und das ist die eigene Bevölkerung. Und deshalb Remigration.
Die Forderungen sind also rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Wie berechenbar ist Kickl denn? Kann man schon irgendwie sagen, wenn er jetzt an der Macht ist, das wird er alles 1:1 so umsetzen? Wir haben für alle, die den Podcast jetzt schon ein paar Folgen lang hören, vergangene Woche gehört, dass man mit Donald Trump zum Beispiel eher Deals machen muss und gar nicht so klassisch politisch agieren kann. Der ist sehr unberechenbar. Ist es bei Kickl genauso?
Ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich. Ich denke schon, er ist jemand, den man gar nicht einschätzen kann. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die ÖVP, die Konservativen, eigentlich so viel Angst vor Kickl hatten oder haben und so lange auch gesagt haben, sie werden mit ihm nicht zusammenarbeiten. Weil es ja gar nicht so sehr um die FPÖ und um ihre Positionen geht, sondern es geht viel stärker auch um seine Person, um Kickl selbst. Eben weil man ihn nicht so gut einschätzen kann, so gut berechnen kann, wie das möglicherweise unter einem Strache der Fall war oder unter anderen FPÖ-Politikerinnen damals. Beim Kickl muss man davon ausgehen, er sagt nicht alles genau, was er vorhat, aber das, was er vorhat, macht er dann. Und mit ihm ist einfach sozusagen nicht gut Kirschen essen. Mit ihm ist einfach auch nicht... Er ist einfach auch nicht gut einzuschätzen.
Wie würde sich das denn auf Deutschland auswirken? Kann man da schon irgendwas sagen? Bisher war es immer relativ vage, dass die FPÖ und die AfD irgendwie zusammengehören. Spätestens jetzt ist es aber wirklich sehr offensichtlich, dass die FPÖ die AfD unterstützt. Kickl hat eine Videobotschaft aufgenommen, die auf dem AfD-Parteitag abgespielt wurde. 4 Minuten lang schwärmt er davon, dass die AfD doch genau die gleichen hehren Ziele verfolgen würde wie die FPÖ und Patrioten eben zusammenhalten müssen. Es ist also ziemlich klar, wen er wertschätzt in Deutschland. Kann man mit diesem Mann zusammenarbeiten?
Also ich denke, dass vor allem mal die, wie du auch gesagt hast, die AfD schon auch von einer möglichen Kickl-Regierung in Österreich massiv profitieren würde. Dass sie sozusagen einen Auftrieb bekommen würde. Man sieht es ja auch jetzt schon im laufenden Wahlkampf in Deutschland, dass das Österreich-Thema hier reinspielt, der AfD Rückenwind gibt und natürlich auch jetzt schon in gewisser Art und Weise die ja in Deutschland auch in den Umfragen führenden Konservativen, CDU, CSU, ja durchaus auch unter Druck setzt. Die Auswirkungen auf Deutschland sind in Summe, glaube ich, schwierig vorherzusehen, aber dass man schon sagen kann, das ist für uns Österreicherinnen und Österreicher recht hart zu beobachten, wie in Deutschland konservative Parteien eigentlich ein bisschen so dieses Muster, das bei uns in den letzten Jahren zu beobachten war, halt einfach in Deutschland jetzt wiederholen. Das heißt, man ist mit einer in dem Fall auch in Teilen rechtsextremen Partei konfrontiert, die immer stärker wird, die auf Landesebene auch so eine Parallele zu Österreich Erfolge feiert. Man spricht über die Brandmauer, man sagt mit denen sicher nicht. Und was man aber auch tut, ist einfach die politische Programmatik bis hin zur politischen Rhetorik einfach zu übernehmen. Und zwar in der Hoffnung, dass man denen dann damit politisch bei den Wahlen das Wasser abgraben kann. Das ist etwas, das in Österreich mit einer Mischung aus Schauern und, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Ängstlichkeit und mit einem großen Bedauern beobachtet wird. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hey, die da drüben, die wiederholen genau das, was wir hier an Fehlern gemacht haben. Stichwort Sebastian Kurz, der war ja tatsächlich irgendwie jemand, der mit dieser starken rechtspopulistischen Rhetorik auch, also harter Kurs an den Grenzen, illegale Einwanderung, massiv gespielt hat. Auch dieses EU-Bashing, nicht vergessen, Kurz hat das auch wirklich sehr erfolgreich betrieben, irgendwie auch auf europäischer Ebene da immer den starken Mann zu markieren. Das hat schon auch, würde ich jetzt sagen, das Setting, das allgemeine politische Klima halt schon sehr stark zugunsten der Rechtspopulisten verändert. Und es gibt in Österreich dieses Sprichwort, man geht zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Damit will man sagen, profitieren tun immer die, die quasi diese rechten Themen als Markenkern aufgebaut haben. Ja, das beobachtet man eben auch jetzt hier mit großer Sorge, dass das sich in Deutschland möglicherweise wiederholt. Aber wir werden sehen, ob die Entwicklung wirklich so analog auch in Deutschland weitergeht.
Was mich teilweise noch so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist diese Trump-Haftigkeit, die das Ganze jetzt schon in unserem Nachbarland angenommen hat. Vor kurzem wurden Aufnahmen öffentlich, in denen FPÖ-Abgeordnete Flüchtlinge als Gesindel betitelt haben und die ÖVP, also ihren baldigen Koalitionspartner, als jämmerlich betitelt haben. Und es hat gefühlt keine Auswirkungen. Es gibt nicht mal die großen Skandalsendungen, kein großes Politbeben. Ist Österreich schon so weit, dass es sich wie bei Trump verhält?
Ja, also das denke ich schon, dass es hier auch wieder Parallelen gibt. Man muss schon sagen, dass, denke ich, die Österreicherinnen und Österreicher schon, was solche Grenzüberschreitungen und so rechtsextreme Rhetorik angeht, halt schon sehr abgestumpft sind. Das hat einerseits damit zu tun, dass das halt absolut jetzt nicht das erste Mal ist, dass solche Dinge auftauchen. Es gibt diese berühmte, wirklich ewig lange Liste an sogenannten Einzelfällen. Einzelfälle ja eigentlich ein Begriff, den die extreme Rechte ja selber immer wieder dann, wenn sie mit so Vorfällen konfrontiert war, immer herausgezogen hat und gesagt hat, ja, das sei ja eh nur ein einzelner Fall, also der einzelne Fall. In Wirklichkeit ist das seriell alles natürlich und führt natürlich dazu, dass man sich an diese Dinge gewöhnt. Also ich beobachte das auch, dass halt viele Leute das eigentlich nur mehr Schulterzucken zur Kenntnis nehmen. Leider, es gelingt auch, denn in Österreich, würde ich schon behaupten, wirklich nicht mehr so starken Zivilgesellschaft nicht mehr gut, hier Dinge ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, zu thematisieren. Das sind dann bestenfalls auch so Randnotizen. Und es spielt auch in die medial schwierige Situation in Österreich hinein. Wir haben halt relativ wenige kritische Qualitätsmedien, die sehr, sehr wenige Leute nur erreichen. Einen extrem dominanten Boulevardsektor. Und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es natürlich auch Kritik von links, muss man auch sagen, nicht nur von rechts. Also wo Leute halt sagen, das wird viel zu wenig thematisiert, da gibt es viel zu wenig Sensibilität darauf. Und vor allem kam es halt in den letzten Jahren, was heißt Jahren, eigentlich Jahrzehnten, immer und immer wieder vor. Und die Schmerzgrenze, die ist da immer weiter gesunken. Und ja, das ist eine Art Scheibchentaktik, Salamitaktik, mit der man hier die Grenzen des Sagbaren halt immer weiter verschiebt. Also die Parallelen zu Trump würde ich schon durchaus ziehen, vor allem was eben diese Verrohung der öffentlichen Sprache, der politischen Sprache, der politischen Kultur angeht, die sind da schon zu ziehen.
Dann würde ich gegen Ende unserer Folge gerne nochmal ein wenig persönlich werden und gerne von dir hören, wie denn so deine Arbeit sich durch diese ganze Sache verändert. Du hast es schon mal vorhin erwähnt, also das Pöbeln gegen die Medien ist so ein ständiges Ding bei Kickl. Das macht er eigentlich ununterbrochen, nennt es Gesinnungsjournalismus und würde gerne nur noch rechtsextreme Blätter irgendwie Presseförderung zukommen lassen. Du als Journalist, der nicht für rechtsextreme Blätter schreibt, das sind jetzt dann auch schon nicht mehr die schönsten Aussichten. Und du lebst natürlich auch in Österreich. In Wien bekommst du es im täglichen Leben jetzt zu spüren. Also wie beeinflusst das deine Arbeit und dein persönliches Leben, dass da jetzt ein rechtspopulistischer Kanzler regieren wird?
Dass man von Politikern und Politikerinnen kaum mehr substanzielle Informationen bekommt, das ist etwas, woran ich mich und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen hier in Wien und in Österreich schon seit längerer Zeit gewöhnt haben. Das hat schon mit Sebastian Kurz begonnen, diese sprichwörtliche Message Control. Das hat sich aber, muss man auch sagen, jetzt nochmal verstärkt. Es betrifft natürlich noch viel stärker als mich als Korrespondenten. Ich bin da ein bisschen privilegierter. Trifft es natürlich die österreichischen Kollegen und Kolleginnen, wo halt noch viel stärker die sozusagen ausgeschlossen werden von Veranstaltungen, nicht auf Pressekonferenzen dürfen oder überhaupt auch in diesen Propagandamedien, diesen Verschwörungskanälen der FPÖ halt dann, ich sage jetzt mal, der digitalen Meute zum Fraß vorgeworfen werden. Es gibt auch unter den Kollegen recht viel Angst, was da die nächsten Monate und Jahre bringen werden. Also da ist eine große Besorgnis und ich finde, die ist auch zu Recht da. Und persönlich ist es so, dass eine ganz eigenartige Stimmung herrscht in Wien. Das ist so eine Mischung aus, ich habe schon gesagt, Schulterzucken, Frustration, auch ganz viel Angst. Und bei anderen wiederum so ein Gefühl aus, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also das wird schon irgendwie weitergehen, muss ja irgendwie. Aber es ist schon eine große Bedrückung, vor allem bei jüngeren Leuten hier in Wien, zu merken, das sieht am Land, glaube ich, ganz anders aus. Also man darf auch nicht vergessen, diese rechtsnationale Wende, die Österreich hier erlebt, ist ein Phänomen auch zwischen Stadt und Land. Das ist ja überall der Fall auch. Wien ist hier, wie auch der Slogan der Stadt sagt, etwas anders. Am Land fühlt man sich bestätigt, fühlt man sich natürlich eher jetzt wahrgenommen. So ist das recht geteilt, die Stimmung, je nachdem, wo man sich aufhält. Aber hier in Wien ist es recht bedrückt, muss ich sagen.
Ich glaube, in den Beschreibungen, die du uns heute gegeben hast, lässt sich ganz viel für die politische Situation in Deutschland ableiten und hoffentlich auch daraus lernen. Ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit.
Gerne, Felix. Danke.
Das war Schon gehört zur politischen Situation in Österreich. In den Shownotes findet ihr weitere Artikel zur FPÖ und Herbert Kickl, natürlich auch von Werner Reisinger. Das war es mit dieser Folge. Lasst uns gerne ein Abo da, bewertet uns und empfehlt uns euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.